Ich möchte euch ein Geschichtchen erzählen. Einst am Abend habe ich gedacht, jetzt gehe ich mit meinem Hund laufen. Der Hund hat nicht so wollen. Da haben wir einen Platz gewischt. Und da ist ein Nachbar zurückgekommen mit zwei Hunden. Die ist mit zwei Hunden gelaufen. Und da habe ich gedacht, mal, jetzt gehen wir gleich noch laufen. Am Hund gesagt, komm, Hund, wir gehen laufen. Der Hund nicht wollen, hat sich wirklich gestrebt. Gegen da. Ich habe mich da durchgesetzt. Bin losgelaufen. Bei uns geht es entweder runter oder runter. Und ich gehe immer gerne runter, dass ich nachher runterkomme. Der Hund nicht. Dann habe ich gesagt, ich habe hier zwei Schokostängel. Wenn wir oben sind, kommst du eins über, ich eins, ich zünde meins dir an. Wir sind oben angekommen, schöne Aussicht, du siehst weit. Wir laufen hinten um Richtung Wieniken, gegen runter. Ich habe meinen Schokostängel gezogen. Läutet das Telefon. Susanne läutet da. Du, sie sind am Putzen gewesen, Tabea und Susanne an der Küche, weil sie gezögert sind, haben müssen die Küche abgeben. Da und da fällt, wie macht man das? Man sollte hier noch Löcher flicken und könntest nicht noch auf einem Felder kommen. Ihr wisst, was mein Hund denkt hat. Nein, jetzt noch auf einem Felder runter. Heimgelaufen, ich war noch im Hocker oben. Das Auto reingehockt, Teil hat mich mit einem Bier gefreut. Fahre auf einem Felder runter. Wir machen das. Es war gemütlich, wir haben schön miteinander, die Küche wird geputzt. Irgendwann, 4:10, halb 11, bin ich zu meinem Bier gekommen. Der Hund ist hingelegt, hat Bein gestreckt. Genau, der Hund ist ein spezielles Tierli, kein Markenprodukt. Der Name, den er hat, ich sage einfach innerer Säuhund. Ich weiß auch nicht, was ich sonst sagen muss. Bist ehrlich, kennst du das auch? Gell, wenn du ehrlich bist, hast du auch ein Hund, oder? Hä? Schon. Ich glaube, es hat jeder einen Hund. Und das Komische ist, manchmal gönnt der Hund. Da muss man nie kommen, aber manchmal gönnt der Hund. Dann fangen wir beim Beistrecken an, beim Bier. Genau. Musst du dem manchmal auch überwinden. Etwas zu tun oder nicht zu tun. Obwohl du weißt, dass es richtig ist. Kennst du das auch? Warum fällt es einem manchmal so schwer, das Richtige zu machen? Warum bin ich zum Beispiel stolz? Eigentlich möchte ich gar nicht stolz sein. Warum bin ich lieblos? Und möchte eigentlich voll Liebe sein. Warum lüge ich? Und möchte gar nicht lügen. Warum bin ich neidisch oder eifersüchtig? Eigentlich habe ich alles. Warum kommt das hoch? Was passiert da? Warum bin ich rechthaberisch? Und will das gar nicht? Warum ziehe ich mehr Porno ein? Obwohl ich weiß, dass das für mich gar nicht gut ist. Dass das nichts ist für mich. Warum streite ich? Obwohl ich will das gar nicht. Warum komme ich Wutausbrüche über? Obwohl sie auch nicht will. Vielleicht hätte ich da oder das, was jetzt einfach gerade angesprochen, das Lämpchen geleuchtet. Und vielleicht bin ich der Einzige, der mit dem kämpft. Die Sache, die ich hier gesagt habe, die habe ich aus dem Galater 5, 19 bis 21 rausgenommen. Das ist nichts Erfundenes. Das steht sogar in der Bibel. Ich werde mit euch heute Morgen bisschen über das nachdenken. Was sagt die Bibel dazu? Warum passiert da? Was geht da ab? Mich selber hat es ein bisschen interessiert. Und ich bin so ein bisschen im Römer innen, so. Wir gehen etwa 5 Kapitel durch, wir lesen nicht alles, haben nicht Angst. Wo der Paulus über Rache schreibt. Der Paulus hat im Römer 7, 15, vielleicht einblenden, dass ich es sehe, jawohl, geschrieben: Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle, denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Das ist das, was ich gesagt habe. Was passiert da, wenn sogar Paulus schreibt, dass er nicht das tut, was er eigentlich will machen? Grundsätzlich sind wir alle Sünder. Das ist ein Grundsatz, das ist unser Fundament. Wir sind Sünder. Das müssen wir einfach wissen. Im Römer 3, 9 bis 12, in diesen 3 Versen, schreibt Paulus: Wie ist es denn nun? Sind wir als Juden den anderen Menschen gegenüber im Vorteil oder sind wir es nicht? Wir sind es ganz und gar nicht. Ich habe ja jetzt den Beweis erbracht, dass alle schuldig sind, die Juden ebenso wie die anderen Menschen, und dass alle unter der Herrschaft der Sünde stehen. Genau wie es in der Schrift heißt: Keiner ist gerecht und nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott, alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. So, das ist die Tatsache. Jetzt wissen wir es. Hey, es ist einfach so. Und der Paulus schreibt da vorher noch ein paar Sachen, darum sagt er: Ja, so ich jetzt gesagt, dass die Juden nicht besser sind. Da könnt ihr heim noch nachlesen, es ist noch spannend, es darum herumzulesen. In diesem Abschnitt schreibt der Paulus, dass keiner gut ist, dass alle unter der Herrschaft von der Sünde stehen. Von Natur aus, also das ist eben, da habe ich gesagt, das ist das Fundament. Die Sünde herrscht über uns. Also, Sünde ist Herr über uns. Sie herrscht nicht, aber sie ist Herr über uns, von Natur aus. In den Vers 19 bis 20 schreibt er: So sagt es das Gesetz, und wir wissen, alles, was das Gesetz sagt, richtet sich an die, denen es gegeben wurde. Damit wird jeder Mund zum Schweigen gebracht. Die ganze Welt ist vor Gott als schuldig erwiesen. Denn auch durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerecht da. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. Die Juden haben von Gott das Gesetz bekommen. Und durch das Gesetz ist die Sünde sichtbar geworden. Das haben wir ja auch schon gehört. Also, ihr mögt euch erinnern, vielleicht nicht alle da drin, wo die erste Autobahn gekommen ist. Da hat man können fahren, was der Karren gelaufen ist. Das Problem ist, der Karren ist noch nicht so viel gelaufen. Aber man hat können. Also wenn du dort 130, 40 hast, hast du schon bald im Auto hin müssen, den Kopf abhauen, dass es gelaufen ist. Aber da bin ich noch Kind gewesen. Und dann ist einmal die Begrenzung von 130 gekommen, nachher auf 120. Heute ist 120. Wer schneller fährt, hat das Gesetz überschritten. Ganz einfach. Das ist das Gesetz. Also wenn man schneller fährt, dann hat man ein Fehlverhalten gemacht und dann wird man gestraft. Also das Gesetz ist von Gott gekommen und durch das Gesetz sind Fehler sichtbar geworden. Und dem sagt man Sünde. Und das Gesetz repräsentiert Gott. Ich habe leider einen Vers nicht gefunden, aber irgendwo steht da: So wie das Gesetz ist, ist Gott. Also Gott ist Liebe. Liebe deinen Nächsten, Gott kann da. Er bringt Gott hin, wir nicht. Wir schaffen das nicht. Und alles, was neben dem Gesetz ist, nicht ist wie Gott, ist Sünde. Also wir können uns noch so Mühe geben, wir werden das nicht erfüllen. Und die Juden haben da probiert, das Gesetz zu erfüllen. Und haben gemeint, sie seien sicher, gut, sie sind gesetzestreu. Und Jesus hat ja ihnen das vor Augen geführt. Der, der ohne Sünde ist, wirft den ersten Stein. Und sind alle davon gelaufen. Es schafft es niemand. Und weil wir ja da nicht schaffen, hat Gott seinen Sohn auf die Erde geschickt. Er hat gewusst, dass wir das nicht schaffen. Aber seine Liebe und sein Erbarmen zu uns Menschen ist so gross, dass er seinen Sohn geopfert hat. Im Johannes 3,16 lesen wir das. Denn Gott hat, der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Das Ziel ist das ewige Leben. Aufgabe ist Glauben an Jesus. Jeder, der an ihn glaubt. Und das ist die Liebe von Gott, weil wir es nicht schaffen. Paulus schreibt weiter im Römer 3, 21 bis 25. Doch jetzt hat Gott unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder nicht Jude ist, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen der aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen. Und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Gott hat uns durch seinen Sohn die Möglichkeit gegeben, gerecht vor ihm zu werden. Gerecht sein vor Gott. Aber das passiert nicht einfach so. Wir müssen glauben. Er schreibt auch im Vers 22, es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist. Und all denen, die Glauben zugutekommt, also dass wenn wir glauben, dann kommt es uns gut. Wir müssen glauben. Manchmal probieren wir es zu verdienen, zu erarbeiten. Es nützt nichts. Auch ein seriöser Lebenswandel hilft nichts. Jeden Sonntag hier einhocken. Und der los, der redet, sorry, bringt nichts. Bibeln auswendig lehren. Wir wissen ja viel. Vielleicht wissen wir ja, was wir machen. Aber es bringt uns nicht weiter. Jesus Christus ist der einzige Weg, der uns dorthin führt, wo Gott uns möchte haben. Und der Glauben ist das eine, was es braucht. Aber es braucht noch mehr. Es braucht noch Gnade. Ohne die grosse Gnade von Gott schaffen wir es immer noch nicht. Im Römer 5, 1 und 2 schreibt Paulus, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Die zwei Verse müssen wir uns mal geschwind ein bisschen einziehen. Aufgrund vom Glauben sind wir gerecht erklärt worden. Wir sind gerecht vor Gott. Wir haben Frieden mit Gott durch Jesus Christus, wenn wir glauben, dass Jesus Christus für uns gestorben ist. Und durch das haben wir jetzt freien Zugang zu der Gnade bekommen, die wir brauchen. Die ist die Grundlage für unser Leben. Gnade. Und im Glauben nehmen wir die in Anspruch. Und durch das haben wir Hoffnung. Hoffnung, einmal an dieser Herrlichkeit teilzuhaben. Ohne die Gnade haben wir keine Chance. Die brauchen wir. Jetzt kommen wir zum Anfang. Was passiert mit uns, dass wenn wir Jesus Christus angenommen haben? Was passiert, warum machen wir immer noch das, was wir eigentlich gar nicht machen wollen? Hast du dir das mal überlegt? Warum? Ja, Jesus Christus sagt noch, wenn du das gemacht hast. Und es passiert dir immer noch. Im Vers 21 von Kapitel 5 heißt: Denn genau so wie die Sünde geherrscht und den Menschen den Tod gebracht hat, soll die Gnade herrschen, indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit verschafft und zum ewigen Leben führt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wenn wir den Vers ein bisschen anschauen, merken wir, da heißt es zweimal herrschen drin. Genau wie die Sünde geherrscht hat für einen Menschen, der zum Tod führt, soll jetzt Gnade herrschen, die zum ewigen Leben führt. Wir nehmen einen Herrschaftswechsel vor. Das ist wichtig. Die Herrschaft hat nicht mehr die Sünde, sondern die Herrschaft soll Gnade haben. Das ist noch wichtig. Die Herrschaft soll nicht unsere Aktivität haben, sondern Gnade soll die Herrschaft haben. Wir müssen nicht leisten. Es ist reine Gnade. Im Kapitel 6 bis 8 steht: Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Da hinten steht, dass der alte Mensch tot ist. Also, dass im Vers 7 denn, wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Wer mit Jesus gestorben ist, der hat die Sünde keinen Anspruch mehr. Die Herrschaft ist nicht mehr. Hat nicht mehr Sünde, sondern Gnade. Und jetzt, warum machen wir immer noch, was wir nicht machen wollen? Was passiert da? Warum bin ich immer noch stolz? Oder wütig, oder neidisch, oder was auch immer? Passiert immer noch etwas. Glaube ich zu wenig? Ist Gott mir nicht gnädig? Seht er mich nicht? Komme ich überhaupt in den Himmel? Das sind so Fragen, Und was er manchmal stellt. Nicht, wenn irgend so etwas passiert. Was ich eigentlich gar nicht wollte. Im Kapitel 7, Vers 18 bis 20 schreibt Paulus: Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir wissen, dass die Sünde nicht verschwunden ist. Die Sünde ist ein Teil von unserer Natur. Die Sünde ist einfach da. Im Vers 21 bis 24 oder 25 heisst es weiter: Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest, schreibt Paulus von sich. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Zwar stimme ich in meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes mit Freuden zu, doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Es steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme, und macht mich zu seinen Gefangenen. Darum stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde, und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Ich, unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Also mein innerster Wort, aber passiert tut's anders. Und er schreibt im 25: Doch, und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es gilt also beides. Während ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes diene, bin ich doch gleichzeitig, so wie ich von Natur aus bin, an das Gesetz der Sünde versklavt. Ich hörte. Also Jesus Christus hat mich aus dem Zustand befreit und gleich haben wir die Sünde noch, die uns manchmal einfach einholt. Also wir haben beides in uns innen. Und müssen wir jetzt mit dem rechnen, dass Gott uns verurteilt. Im Vers 8, im Kapitel 8, 1 bis 2 heisst: Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Wir unterstehen nicht mehr im Gesetz von der Sünde, aber sie ist noch da. Wenn du den mit Jesus Christus, wenn du den in sein Leben geholt hast, wenn du dein Leben ihm gegeben hast, bist du automatisch unter dem Gesetz von ihm, von der Gnade. Wenn du das nicht gemacht hast, bist du automatisch unter dem Gesetz von der Sünde. Die, die an Jesus glauben, haben eine Wahl. So verstehe ich das. Wir können aus zwei Gesetzen wählen. Wenn du Jesus Christus nicht hast, hast du keine Wahl. Das eine Gesetz, das führt zum Tod und das andere zum ewigen Leben, haben wir gelesen. Und ich verstehe, dass ich wählen kann, welchem Massiv ich unterstellt sein. Und ich erlebe das auch so. Ich stelle mir so eine Waage vor. Ich komme auf den, werde geboren, da ist die Sünde, die drückt ab. Wenn ich Jesus in mein Leben nie lasse, also es gilt da, wo schwerer ist, nicht was oben ist, dann geht es da runter. Aber da habe ich immer noch etwas. Und die Frage ist, wie viel Gewicht gebe ich dem und wie viel dem. Wo pendle ich das aus? Im Kapitel 8, Vers 5 lesen wir: Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Also, von was lasse ich mich in meinem Leben bestimmen? Das ist eigentlich die Frage. Wenn wir Velo fahren oder Auto fahren, könnt ihr mal ausprobieren, wenn niemand auf der Straße ist. Ihr schaut rechts und fahrt, schaut links und fahrt eigentlich das Gefühl, fahrt geradeaus. Ihr werdet sehen, es geht links rum. Ob ihr wendet oder nicht. Umgekehrt auch. Also dort, wo ich hinschaue, die Fahrt sehen. Und ich glaube, das ist auch, wo, auf was richte ich mich aus? Auf was lasse ich mich bestimmen? Wie schaffe ich das nur, dass ich nicht mehr das tue, was ich eigentlich nicht will tun? Wie schaffe ich das? Im Vers 13 heißt es, wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Also unser Auftrag ist, die alten Verhaltensweisen loszulassen. Zu töten steht da. Wie können wir da? Ich glaube, da ist Gebet das Richtige. Gott, ich will das nicht mehr. Ich will mehr von deinem Geist reden. Ich will auf deinen Geist schauen. Ich will, dass das Gewicht hier runtergeht. Ich will dem Priorität geben. Ich will mich auf das ausrichten. Ich will den Stolz nicht mehr. Nimm den aus meinem Leben. Rühr den ans Kreuz. Sterben. Alte Verhaltensweise töten, steht im Vers. Ans Kreuz bringen. Und füll das mit deinem Geist, dass ich weiss, was du mir willst geben willst. Was du gedacht hast für mein Leben in diesem Bereich. Und es kommt gut raus. Im Galater 5, 16 bis 18 steht, und schreibt auch der Paulus, aber nicht der Römer, sondern der Galater. Wahrscheinlich war das ein Problem gewesen, nicht nur in einem Ort. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit dem Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes, also der Sünde. Merkt ihr, was da abgeht in der unsichtbaren Welt? Da ist ein Kampf. Und wie da läuft in der Welt aus, das wissen wir, Kämpfe laufen. Es gibt keinen noch. Jeder will gönnen. Und es ist da auch so. Jeder probiert, den anderen zu besiegen. Und es steht im 18, wenn ihr euch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Unter der Herrschaft. Das ist die neue Herrschaft. Also die Frage ist, wer hat Herrschaft in meinem Leben? In deinem Leben. Oder, wenn du sagst, ja, die Herrschaft in der Gnade abgeben, ist die Frage, wer hat die Herrschaft in gewissen Bereichen noch in meinem Leben? Oder in deinem Leben? Wo muss ich noch Herrschaftswechsel vornehmen? Wo habe ich noch keine Macht? Wenn wir die Punkte wieder vom Anfang schauen. Es ist entscheidend, wer die Herrschaft hat. Es ist ein Eindrängen. Weil jede Seite, die verhindert, dass du das tust, wo die andere Seite dich drängt dazu. Es ist ein Kampf. Aber wenn wir uns vom Geist Gottes führen, dann gönnen wir den Kampf. Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass der Kampf da ist. Lass dich vom Heiligen Geist führen, vom Geist Gottes. Und die Herrschaft ist nicht, dass du etwas leistest, sondern dass du unter die Gnade gehst. Es ist ein Geschenk, dass dich Gott dich ausführen kann. Und wenn dich etwas angesprochen hat, jetzt, den Morgen, einer von diesen Punkten, dann möchte ich dir Mut machen. Mach den Herrschaftswechsel. Es muss nicht immer der Hund gehen, sondern lauf. Lauf vorwärts mit der Gnade, die Jesus dir gibt. Weil Gott will, dass er deine Herrschaft, er will, dass du deine Herrschaft ihm abgibst. Vielleicht brauchst du Hilfe. Vielleicht hast du schon manchmal probiert und es geht einfach nicht. Schaffst du es nicht. Dann such dir Hilfe. Manchmal ist es einfach gut, wenn man Zeugen hat, wenn man so einen Herrschaftswechsel macht. Schau, dort habe ich das gemacht. Das ist wichtig. Da kannst du nachher zurückfragen, gell, und du bist dabei gewesen. Die Sünde wird immer wieder anklopfen, die wird nicht aufgeben, der Kampf ist immer da. Im Jakobus 4, 7 lesen wir: Ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Wir müssen uns Gott unterwerfen, wenn wir wollen, im Teufel widerstehen, wenn wir der Sünde widerstehen, wenn wir wollen, dass er flieht. Wir haben jetzt noch das Abendmahl. Wir können das gut nutzen, einfach mal Gedanken zu machen über unser Leben. Wo Jesus ans Kreuz ist und sein Leben gelassen hat, sein Leib gegeben hat, sein Blut zur Versöhnung, das werden wir feiern. Und ich glaube, es ist einfach mal gut zu finden, ein bisschen Gedanken zu machen. Vielleicht hat Musik gespielt, wo will ich noch Herrschaftswechsel in meinem Leben machen? Habe ich überhaupt schon einen Herrschaftswechsel gemacht? Wäre die erste Frage. Und das zweite ist, wo soll ich noch Herrschaftswechsel machen? Wo will ich noch? Wo bin ich leid, dass ich immer muss kämpfen? Allein gegen meinen Hund. Amen.